NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden heute Abend. Am Mikrofon ist Andreas Burmann. Wir reden über das Internet. Schätzungen gehen davon aus, dass 3 Milliarden Menschen weltweit online sind. Schätzungen. Für uns alle wahrscheinlich gehört das Internet inzwischen zum Alltag. Wir informieren uns im Netz, wir kaufen ein, wir suchen Kontakte, womöglich sogar Partner, schauen Filme, hören Radio. Ohne Internet geht vieles nicht mehr. Das ist die eine Seite des Internets, aber es gibt auch eine andere. Betrüger, Kriminelle, Terroristen nutzen das Internet. Da gibt es illegale Glücksspiele, Kinderpornografie, rechtsextreme terroristische Seiten. Es stellt sich die Frage, ist das Internet ein freier Raum? Ist im Internet alles möglich? So haben wir die Sendung genannt. Lässt sich das Internet eigentlich kontrollieren? Und wenn ja, wo ist die Grenze zwischen Kontrolle und Zensur? Darüber wollen wir reden. Und auch Ihre Erfahrungen mit dem Internet, was meinen Sie? Ist da alles möglich? Trauen Sie dem Internet? Wie gehen Sie damit um? 0800 441 777.
Ja, also ich habe das im Fernsehen gesehen, dass die Möglichkeit besteht, über bestimmte Portale sich da irgendwie Dinge zu besorgen, was, sage ich mal so, unter Google nicht machbar ist. Ja, also das finde ich dann manchmal schon bedenklich.
Also ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was technisch da machbar ist, aber auf jeden Fall muss es in den Fokus sozusagen der Ermittler kommen, weil darüber natürlich eine ganze Menge Illegales läuft und das muss in irgendeiner Form bekämpft werden. Und dazu braucht man natürlich auch qualifizierte Leute.
Wer soll es überprüfen? Wer soll es machen? Wo kommen die Leute dafür her?
Ich würde da Freiheit über Sicherheit grundsätzlich stellen.
Je mehr Überwachung wir haben, desto mehr Wege findet man auch wieder raus. Je mehr Umwege findet man. Von daher denke ich, das Ganze ist dann witzlos.
Die Behörden könnten ruhig was tun. Das Problem ist aber, dass das Darknet mit der Sicherheit irgendwie, dass es nicht so leicht zu machen ist. Und dass man da, glaube ich, um Sicherheit zu erlangen, irgendwie die Rechte der normalen Bürger, sag ich mal, ziemlich einschränken müsste. Sodass man da nicht so pauschal sagen kann, steht Freiheit vor Sicherheit, sondern dass man so einen Mittelweg da finden müsste.
Ist im Internet alles möglich? Das ist die Frage. Thomas Christes sammelte erste Antworten. Ist das Internet außer Kontrolle? Darüber wollen wir heute Abend reden. Wenn Sie mitreden wollen, Befürchtungen haben, was das Internet angeht, Erfahrungen oder gar sagen, das lässt sich gar nicht kontrollieren, dann rufen Sie uns an 0800 441 777. Falk Garbsch ist Sprecher vom Chaos Computer Club. Guten Abend, Herr Garbsch.
Guten Abend.
Herr Garbsch, würden Sie denn sagen, dass Sie als Experte vom Chaos Computer Club das Internet durchschauen?
Das ist eine gute Einstiegsfrage. Ich würde mal pauschal sagen, nein, weil es gibt im Internet natürlich sehr, sehr viele Dinge. Um das Internet, wie es wirklich funktioniert, zu durchschauen, müsste man eigentlich wirklich wissen, wie jeder Mensch das Internet nutzt. Und die Frage, die ist gar nicht so schwierig, weil das ist ein sehr vielfältiges, Sie hatten es gerade in dem Eingangsstatement schon gesagt, ein sehr umfassendes Medium ist, in dem es einfach viele Informationen gibt und in dem auch viele Dinge möglich sind.
Wenn Sie vor Ihrem Computer sitzen und mit dem Internet Kontakt haben, sind Sie sich denn sicher, dass mit dem, was Sie dort tun, kein Unfug gemacht wird?
Naja, sobald ich im Internet unterwegs bin, weiß ich eigentlich mittlerweile, dass mindestens Geheimdienste mal so ein bisschen mehr auf meine Datenübertragungen gucken. Andererseits ist es so, dass man natürlich im Internet ein bisschen vorsichtig sein muss, was man macht. Und sind ja so Themen wie Identitätsdiebstahl, über die man natürlich diskutieren kann. Da ist natürlich auch einiges unterwegs an Viren, Trojanern oder sonst irgendwas, die ich mir irgendwie einfangen kann. Andererseits, wenn man da so ein bisschen vorsichtig mit umgeht, ist es eigentlich nicht dauernd so, dass man sich Sorgen machen muss oder Angst haben muss, dass einem irgendwas passiert.
Wir können ja nachher nochmal drüber reden, was mit vorsichtig umgehen gemeint ist. Mhm. Das ist die Stimme von Falk Garbsch vom Sprecher Chaos Computer Club. Fiete Stegers ist NDR-Redakteur und Experte für Netzwelten. Herr Stegers, auch an Sie die Frage, haben Sie das Gefühl, weil Sie sich damit intensiver beschäftigen, dass Sie das Netz durchschauen?
Ich glaube, ich durchschaue ein paar Grundprinzipien, die immer wieder auftauchen, die in verschiedenen Zusammenhängen auftauchen. Aber andererseits, wie Herr Garbsch gerade gesagt hat, das Internet, ich gehe da ja nicht mehr rein, ich bin da ja ständig drin. Das lässt sich ja gar nicht mehr trennen.
Und das ist eine hübsche Formulierung.
Andererseits, das ist gerade bei den jungen Leuten so, die damit aufgewachsen sind. Wer heute 15, 16, 20 ist, der kennt das ja gar nicht, ohne ein ständig verfügbares, sogar mobil verfügbares Internet. Und die ganzen verschiedenen Leute haben ganz verschiedene Interessen und es bilden sich verschiedene Communities, mit denen man wenig zu tun hat. Es gibt die Leute, die ihre tollsten Rezepte und Essensfotos posten, diejenigen, die sich über ihre Schulnachmittage austauschen und diejenigen, die vielleicht als Oppositionelle in einem autoritären Regime dort versteckte Räume suchen.
Wenn Sie sagen, Sie gehen da nicht mehr rein, sondern sind da immer schon drin, haben Sie denn noch eine Prise Misstrauen dem Netz gegenüber?
Die muss man sich erhalten. Also man sollte nicht zu blauäugig dran gehen, sondern immer noch mal wieder den gesunden Menschenverstand einschalten und überprüfen, ob das denn alles so plausibel ist, was einem da präsentiert wird. Mhm. Und ob man nicht vielleicht auch, da will ich mich gar nicht ausschließen, als langjähriger Internetbenutzer auch mal wieder auf Fallen oder Stolpersteine dort hereinfallen kann.
Über Fallen und Stolpersteine weiß ein Mann zu berichten, André Schulz. Er ist Bundesvorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend.
Herr Schulz, an Sie eine andere Frage. Ist für Sie als Kriminalbeamter das Internet eigentlich Fluch oder Segen?
Das kann man sicherlich so pauschal nicht sagen. Ich sehe das sicherlich mit anderen Augen. Das geht mir aber, wenn man das so trennen möchte, in der analogen Welt natürlich genauso. Ich gucke teilweise auf andere oder Dinge anders, als es vielleicht andere machen. Und so geht es mit dem Internet natürlich auch. Ich gehöre auch zu denen, wie wir eben gehört haben, die eigentlich dauernd on sind, die schon online waren und Homebanking gemacht haben, als es das Internet noch gar nicht gab. Das waren noch BTX-Zeiten zum Beispiel. Und die Computer auseinanderbauen können und damals gesagt haben, ganz genau, was sie eigentlich wollen für eine Festplatte, was für ein Arbeitsspeicher. Also vielleicht mehr, als die meisten das heute können sogar. Deswegen Fluch und Segen. Ich sehe durchaus die Risiken. Ich weiß um die Probleme. Aber wir sind auch weit davon entfernt, das natürlich zu verteufeln. Aber wir haben es hier schon mit einem Paradigmenwechsel dann auch insgesamt der Strafverfolgungsbehörden in der Justiz zu tun. Und da sind wir noch relativ am Anfang.
Ich dachte mit der Frage Fluch oder Segen an die Ereignisse in München, wo wir hörten, auf der einen Seite hat die Polizei da sehr professionell mit dem Internet gearbeitet. Andererseits gab es diverse Meldungen und auch gepostete Geschichten im Internet, die die Polizei eher verwirrt haben.
Das gehört dazu insgesamt. Also wir haben die Digitalisierung der Gesellschaft, das gehört dazu, der Umgang. Wir haben das Problem mit Hassreden, also Hate Speech. Wie gehen wir damit um? Wie weit kann man Informationen eigentlich dann auch Glauben schenken? Und ich gehöre auch dazu, zu den Twitterern. Und ich war live dabei in dem Sinne, zwar auch noch telefonisch mit den Kollegen, aber durchaus auch gesehen, wie sich sowas entwickelt. Und das ist dann natürlich, wenn man das so pauschal sagen möchte, Fluch und Segen für uns denn insgesamt gleichzeitig.
Herr Gabsch vom Sprecher Chaos, also Sie sind Sprecher vom Chaos Computer Club. Würden Sie denn sagen, dass das stimmt, unsere Fragestellung, im Internet ist alles möglich?
Also natürlich wissen wir, dass eine ganze Menge möglich ist, dass dort alles möglich ist. Das würde ich mal so bezweifeln. Natürlich ist es vorhin schon gesagt worden, es ist irgendwie ein Paradigmenwechsel. Wir sehen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, dass wir irgendwie unsere Kommunikationsmuster verändern, dass wir das Internet als Kommunikationsmittel nutzen. Letztlich ist es aber eine Technologie und ein Kommunikationsmittel. Und wenn wir natürlich solche Fragen wieder diskutieren in die Bereiche, Terrorismus, da muss man ein bisschen so die Frage stellen, was ist denn eigentlich möglich und wie sieht das Internet denn wirklich aus und was für Dinge können dort passieren und was kann der Einzelne dort tun?
An welcher Stelle würden Sie denn vom Chaos Computer Club sagen, das gehört eigentlich nicht ins Internet, da müsste man was tun? Ich spreche noch nicht von Sperren, ich spreche noch nicht von Seiten irgendwie abschalten, sondern da müsste man was tun. Gibt es da Bereiche, wo Sie sagen, das geht eigentlich nicht?
Naja, natürlich gibt es Bereiche, das ist immer, wenn es in den Straftatenbereich geht, egal wie das aussieht. Also wir haben irgendwie eine rechtliche Ordnung und wenn es da natürlich illegale Inhalte gibt, dann gehören die an irgendeiner Stelle vielleicht auch abgeschaltet. Da ist natürlich die Frage, später wird wahrscheinlich die Frage kommen, wie sieht es denn mit Zensur aus? Und dann stellt sich das natürlich wieder anders dar. Mhm. Wenn wir natürlich darüber reden, dass dort Menschen zum Beispiel kinderpornografische Materialien verbreiten, was natürlich passiert, dann müssen wir Wege finden, wie wir das unterbinden. Natürlich ist das etwas, was passieren muss, aber wir sehen da natürlich auch, dass das möglich ist. Also solche Seiten können eben ausfindig gemacht werden und auch abgestellt werden.
Abgestellt werden, Herr Schulz, ist das tatsächlich möglich, wenn man bedenkt, dass das Internet ja eine weltweite Vernetzung ist? Da stellt jemand national etwas ab, aber dann hole ich mir eben das, was ich haben möchte, international.
Das ist so, ja. Das ist das Grundproblem, dass wir natürlich dann mit anonymisierten Personen zu tun haben und teilweise technisch nicht möglich ist zu gucken, wer ist dahinter. Gerade wenn man natürlich jetzt Verschlüsselungen nutzt oder dann im Dark Web zum Beispiel sich bewegt oder verschlüsselte Kommunikation insgesamt. Das macht es schwerer für uns, weil wir nicht wissen, und das ist oftmals heute in der digitalen Welt so, dass diese Kommunikation, also meinetwegen PC 1 mit PC 2 hat kommuniziert, da geht es noch nicht um Inhalte, einfach die Tatsache, dass diese beiden Kontakte haben. Wenn das das Einzige ist, was wir haben und darauf zum Beispiel nicht zugreifen können, ist natürlich ein Problem, dass wir dann auch im Regelfall gar nichts machen können. Und das ist etwas, ich sprach vom Paradigmenwechsel, wo wir noch weit weg sind, wenn ich mir das Strafgesetzbuch angucke. Ich kann mir heute in der Praxis kein Delikt vorstellen, wo zum Beispiel Telekommunikation, Internet keine Rolle mehr spielt, in welcher Form auch immer, sei es Auswertung von Speicherdaten, von Speicherkapazitäten, von Sticks oder sonst auch was immer. Und da ist die Polizei, muss man einfach sagen, hinkt dann natürlich den Entwicklungen deutlich hinterher.
Wollte ich gerade fragen, wie ist das denn personell bei Ihnen? Stellen Sie jetzt lauter Anfang 20-Jährige ein, weil die fit sind?
Naja, wir erleben, dass sie es anwenden können oftmals, aber das heißt nicht unbedingt, dass man in der Lage ist, jetzt auch in dem Bereich zu arbeiten. Die Polizei hat ja den Begriff mehr auch geprägt, mehr oder weniger Cybercrime. Also man muss sich dann da wirklich fragen, was versteckt sich dahinter? Sprechen wir also von Hackerkriminalität oder sprechen wir vom normalen, in Anführungsstrichen, Betrug, den man fast tagtäglich zu Tausenden erlebt, bei Einkaufsplattformen zum Beispiel? Also was ist das? Und das macht das schon relativ deutlich aufgrund der großen Bandbreite. Jeder Täter kommuniziert heute, egal welche Straftat. Das heißt, wir haben da digitale Spuren, mit denen wir arbeiten müssen, die wir auswerten müssen. Und natürlich heißt das Aus- und Fortbildung im erheblichen Maße. Und das ist schon ein Problem für uns, weil wir dann immer feststellen, dass wir die Leute, die wir eigentlich bräuchten, mit dem Know-how nicht bekommen.
Hat sich das denn im Laufe der Jahre verändert? Sie haben eben davon gesprochen, von Betrug. Das war ja vielleicht die Anfangsphase im Netz. Hat sich die Kriminalität verändert?
Ja, insgesamt. Also natürlich durch die Digitalisierung hat sich auch die Kriminalität verändert. Die Kommunikation von Tätern hat sich verändert. Das Verhalten hat sich verändert. Wir haben neue Möglichkeiten erst geschaffen durch neue Technologien, natürlich neue Straftaten zu begehen. Ich muss heute mein Wohnzimmer nicht mehr verlassen für Tatentschluss, für Tatbegehung. Teilweise wird mir das nach Hause geliefert, was ich zum Beispiel ertrogen habe. Das sind natürlich neue Formen. Wir haben, man darf es nicht verteufeln, 98% ist sicherlich sehr positiv mit der Entwicklung, obwohl wir heute sicherlich noch keine. Die Frage kam ja ganz am Anfang, haben Sie es durchschaut oder nicht? Ich glaube, vieles können wir heute noch gar nicht wissen, was zum Beispiel mit Daten passiert, was kann man damit machen. Das kommt alles noch vielleicht in 10, in 15 Jahren. Die Entwicklungen sind da ja rasend, aber da hängt die Polizei massiv hinterher.
Wir fragen heute in der Redezeit, ist im Internet alles möglich? Und die Frage geht auch an Sie, wie schätzen Sie das ein? Wie sehr trauen Sie dem Internet? Wo befürchten Sie, na, da könnte was passieren? Deshalb wage ich mich da nicht so weit vor im Internet. Dann rufen Sie uns an, 0800 441 777. Robert Schmiedel aus Göttingen hat angerufen. Guten Abend, Herr Schmiedel.
Guten Abend, Herr Bormann.
Ich grüße Sie.
Ja, Folgendes, ich habe zwei Anmerkungen. Erstens, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Spruch gemacht, der, glaube ich, immer noch gültig ist. Und zwar folgenden: Facebook. Für die einen ist es ein soziales Netzwerk, für die anderen der größte Staatstrojaner außer von Nordkorea.
Sagen Sie es nochmal deutlich, weil wir haben eine schlechte Leitung. Den zweiten Satz habe ich nicht verstanden. Facebook ist?
Für die einen ein soziales Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk, ja.
Für die anderen der größte Staatstrojaner außer von Nordkorea.
Mhm.
Die zweite Anmerkung bezüglich Cybercrime: Wenn dann eben was auf eBay abgeht, ist eBay teilweise schon ein kriminelles Netzwerk.
Meinen Sie? Was meinen Sie mit
meine ich?
Was meinen Sie, wenn bei eBay was abgeht? Was meinen Sie mit abgeht?
Es gibt jede Menge Verurteilungen bezüglich eBay-Betrug, Anpreisungen falscher Lieferungen, Abkassieren und so weiter und so fort.
Herr Schmiedel, welche Konsequenzen haben Sie für sich daraus gezogen als Netznutzer?
Dass ich bei eBay mal gelegentlich reintue, kaum handle und wenn, dann ich das dann lieber über Amazon kaufe. Das ist ein bisschen seriöser.
Gut. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Schmiedel. Ich würde gerne diese Facebook-Frage aufgreifen. Herr Stegers, wie meinen Sie das? Wie hören Sie das, was Herr Schmiedel da erzählt hat?
Herr Schmiedel hat ja gesagt, dass sozusagen Facebook unsere Daten sammelt, die wir als Nutzer dort hinterlassen, und dass ein potenziell sehr, sehr großer Datenspeicher, da es ein Gefäß ist, den sich Behörden, Geheimdienste zunutze machen konnten.
Ja.
Und in der Datensammlung hat er sicher recht. Wir haben auch gesehen durch die Snowden-Enthüllung, wo die USA und Großbritannien tatsächlich Zugriff auf Daten haben. Aber es ist natürlich nicht so, dass Facebook nur entwickelt wurde, um unsere Daten zu sammeln und abzugreifen. Mhm. Das ist eine Überspitzung.
Wir sind bei den Daten, die wir alle ins Netz hineingeben. Herr Garbsch vom Chaos Computer Club, wo ist für Sie da die Grenze? Oder haben wir gar keine Chance? Geben wir alles hemmungslos ins Netz rein?
Also erstmal ich möchte noch einmal was zu dieser Facebook-Aussage. Ja. Das ist ja wie ein Staatstrojaner, das ist eine etwas andere Geschichte. Bei einem Staatstrojaner wäre es so, dass der auf meinem Rechner eingeschleust wird und von sich aus schon anfängt, Daten aus meinem System auszuleiten, ohne dass ich dafür irgendwie ein Internet, eine Software, die mit dem Internet kommuniziert, öffnen muss. Das heißt, das ist natürlich noch, geht ein wenig darüber hinaus. Andererseits ist es natürlich so, wir wissen, dass Facebook eine ganze Menge Daten sammelt und Facebook ist nicht der einzige Dienst. Wir haben auch Amazon, die eine ganze Menge Daten sammeln. Wir haben eBay, die Daten sammeln. Wir haben ganz viele Dienste, die irgendwie Werbung schalten, die Daten sammeln. Und das ist das, womit, was diese Datensammlung eigentlich begründet, auch bei Facebook. Das heißt, sobald ich irgendeine Seite ansurfe, wo ein I-Like-Button drauf ist, wo ein Google-Plus-Button drauf ist oder sonst irgendetwas, werden meine Daten an fremde Dienste übertragen.
Das heißt doch aber, ich habe als Nutzer gar keine Chance, oder? Außer ich lasse die Finger davon.
Naja, es gibt an der Stelle natürlich Möglichkeiten. Zu nennen wären da wahrscheinlich die Adblocker zum Beispiel, die Werbung wegblocken oder andere Software. Wobei wir da gerade festgestellt haben, dass bestimmte Verlage nicht ganz glücklich darüber sind und gerne mal vor Gericht ziehen, wenn man denn solche Software verbreitet oder nutzt, weil die natürlich ihre Werbeeinnahmen irgendwie verlieren.
Mhm.
Es ist als Nutzer sehr schwierig, im Internet keine Spuren zu hinterlassen. Und da geht es auch nicht nur um das Surfen, sondern da geht es auch schon darum, dass wir telefonieren, dass wir SMS schicken, dass wir irgendwie MMS verschicken, dass wir irgendwie im Netz unterwegs sind. Weil diese ganzen Kommunikationsnetze mittlerweile, viele werden es mitbekommen haben, dass die ISDN-Anschlüsse der Telekom abgeschaltet werden, sukzessive. Das werden alles Voice-over-IP-Anschlüsse. Das heißt, da sind wir auch dauerhaft online und irgendwie kommunizieren wir im Internet. Und alles das, was wir dort machen, sind Datenspuren, die wir in irgendeiner Weise hinterlassen. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, auf sehr viele dieser Informationen zuzugreifen, und es gibt Dienste, die das haben, das sind nicht nur Geheimdienste, sondern auch Privatunternehmen, lässt sich mit diesen Daten das gesamte Verhalten und das ganze gesamte Leben eines Menschen durchleuchten.
Sie haben den schönen Satz gesagt, man hinterlässt Spuren. Das ist doch etwas, was einen Kriminalbeamten freuen muss, Herr Schulz, wenn alle Spuren hinterlassen. Da sind Sie doch dem schnell auf der Spur, um im Bild zu bleiben.
Ja, theoretisch leben wir natürlich oftmals von Spuren. Das sind analoge Spuren natürlich, so klassisch Fingerabdrücke und was man sich so vorstellen kann, DNA. Aber natürlich, wie ich schon sagte, digital sind wir darauf angewiesen. Wir wissen es auch natürlich, dass man Spuren hinterlässt. Es ist ja so, wenn Sie sich bewegen in einer Stadt und dass Ihr Handy, wenn es eingeschaltet ist, im Regelfall auch WLAN, überall einloggt zum Beispiel. Man könnte wunderbare Bewegungsprofile erstellen. Wir können das in der Form nicht. Wir dürfen es auch dann natürlich nicht. Oftmals fehlt es aber die technischen Möglichkeiten ganz einfach, weil es einfach nicht gegeben ist. Wir haben viele Fälle zum Beispiel bei Facebook. Da können Sie sich die Ermittlungen im Regelfall, wir machen das jeden Tag in ganz Deutschland mehrfach, anfragen, aber zu 99,9% kriegen Sie auch keine Antwort so ungefähr. Und das ist immer so ein Problem. Theoretisch sind sie da und das ist auch die Diskussion, die wir insgesamt noch führen müssen, auch in Deutschland. Was sollen Sicherheitsbehörden eigentlich dürfen, also legal dürfen, um Straftaten zu verfolgen, gerade wenn das vielleicht die einzige Spur ist, die digitale Spur, um dann weitermachen zu können. Und worauf wollen wir verzichten? Und die Diskussion ist immer noch nicht geführt worden in Deutschland.
Was würden Sie denn gerne dürfen als Kriminalbeamter?
Das ist ja immer so, dass wir einen gesetzlichen oder einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Also wir sollen Straftaten verhindern und erforschen dann oder aufklären und dann der Justiz überstellen können, Täter, damit sie dann A, bestrafen und B, weitere Straftaten nicht begehen können. Und da geht es natürlich immer nach rechtsstaatlichen Prinzipien. Das heißt Verhältnismäßigkeit zum Beispiel, dass man sehen muss natürlich mit einer Rechtsgrundlage selbstverständlich, dass man genau guckt, was dürfen wir. Und das ist der Gesetzgeber, der das vorgibt, dann also das Volk im Endeffekt, die vorgeben, was soll Polizei dürfen. Wir haben eben ganz kurz gesprochen, es gibt Dienste verschiedenster Art, auch Privatfirmen, die arbeiten damit. Die Polizei ist, tut sie da am schwersten ungefähr, obwohl sie eigentlich die Sicherheitsbehörde ist, die am transparentesten ist. Das heißt spätestens im Gerichtsverfahren kann man bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn es vielleicht im verdeckten Ermittlerbereich geht, zu 100% Transparenz herstellen. Oder gibt es auch Rechts, also einen Schutzanspruch der Bürgerinnen und Bürger. Man kann es nachvollziehen und genau wir dürfen das nicht, weil wir, wie gesagt, immer noch teilweise hysterisch, muss man sagen, wenn man die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung verfolgt hat. Und da ist noch einige, oder liegt noch einige Arbeit vor uns.
Fiete Stegers?
Ja, die, was Herr Schulz gesagt hatte, die Frage der Verhältnismäßigkeit, das ist halt das Wichtige, was wir sicherlich auch nicht mit einem Wort beantworten können, sondern immer wieder in den verschiedenen Fällen neu ausloten müssen. Wenn es jetzt um einen konkreten Fall geht, in dem man Spuren hat, dass jemand, der bei einem Facebook-Account was gemacht hat, dass man dem dort dieser Person dieses einen Account überprüfen will, ist das was anderes, als wenn es die Fälle gibt, in denen jetzt massenhaft Daten von Personen, die sich zu einer bestimmten Uhrzeit in einer Funkzelle aufgehalten haben, alle erfasst und dann versucht, in diesen Tausenden, Zehntausenden von Daten möglicherweise Verbindungen und was Verdächtiges zu finden. Da ist es zum Beispiel in einigen Ländern, Bundesländern hier auch so, dass man, wenn man als Unschuldiger da reingerät, nie darüber informiert wird, sagt die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, da hat der Unschuldige ja gar kein Interesse. Vielleicht hätten sie es doch, wenn sie denn wüssten, dass sie da erfasst werden können.
Herr Gabsch vom Chaos Computer Club, ist die Polizei für Sie eine Institution, die das Netz zu sehr nutzt für Ihre Zwecke?
Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich muss irgendwie Ermittlung auch im Internet stattfinden können. Keine Frage. Also wenn dort Straftaten begangen werden, dann müssen Ermittler irgendwie die Möglichkeit haben, dort zu ermitteln. Ich denke, das ist genau der Punkt. Man muss, wie es jetzt gerade schon gesagt hat, man muss über die Verhältnismäßigkeit diskutieren. Mhm. Und wie viel unserer Freiheit können wir aufgeben dafür, dass die Ermittlungsarbeit möglich ist? Es gibt da so eine Waagschale. Man könnte grundsätzlich anfangen, einfach alles aufzuzeichnen und alles zu überwachen. Man könnte ja die Menschen grundsätzlich mit irgendwelchen Trojanern ausstatten, damit der Staat in jeden Rechner reingucken kann. Und die andere Seite wäre, man sammelt überhaupt keine Daten. Und das ist natürlich irgendwie so eine rechtsstaatliche Abwägung oder eine demokratische Abwägung.
Bleiben wir da nochmal bei. Ich habe eine Frage an Herrn Schulz als Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Habe ich eigentlich als Bürger ein Grundrecht im Netz?
Auf was?
Zum Beispiel, dass Sie ja als Polizei mit einer gerichtlichen Anordnung dürfen Sie ja meine Wohnung betreten. Dürfen Sie denn auch einfach in mein Netz eindringen, in mein Internetzugang?
Also wir dürfen alles, wozu wir rechtlich die Erlaubnis haben, die Befehle, die Ermächtigung haben, das ist sehr unterschiedlich. Auch da muss man den Einzelfall wirklich betrachten. Auch hängt auch teilweise natürlich von der Straftat selber ab.
Aber ich würde es ja nicht merken, wenn Sie bei mir da im Netz sind.
Ne? Ja, das ist ein Grundrechtseingriff, der bleibt natürlich, ob Sie es merken oder nicht. Von daher sind wir denn in der Verpflichtung durchaus, hier immer eine Rechtsgrundlage zu haben, um daran einzugreifen. Die Frage ist, wie schwer dieser Grundrechtseingriff wiegt. Der ist natürlich verfassungsrechtlich, theoretisch besteht der fast immer. Es gibt kaum Ausnahmen, vielleicht diese Streife gehen, was ein Einfallverfaltungsakt darstellt. Das könnte man so definieren, aber für alles andere, wenn Sie Ermittlungsmaßnahmen, brauchen Sie im Regelfall sowieso eine Ermächtigung, eine verschiedene. Und da kommt es darauf an, welche Straftaten wir haben, wir eigentlich vorliegen. Und das ist eine Diskussion, wie schwer ist dieser Grundrechtsangriff in der heutigen, dann in der Welt, der digitalen Welt, wenn ich auch gerade keine Alternative habe. Es geht ja immer darum, habe ich eine Alternative zu einem anderen Mittel? Irgendwann muss ich natürlich auch verzichten auf meine Verfolgung. Aber zum Beispiel, eben sprachen wir ganz kurz drüber, was mache ich zum Beispiel, wenn ich weiß, aus meinen Festnahmen, ungefähr 90% der Täter haben ein Handy dabei. Die kommunizieren selber, die navigieren damit. Ich weiß also, hat im Regelfall hat eine Spur gelegt. Warum darf ich zum Beispiel dann keine Funkzellenauswertung oder Abfrage für einen eng umrissenen Zeitraum bei einer schwereren Straftat machen als Standardmaßnahme? Man muss den Bürgern, darum geht es eigentlich wirklich, aufklären, was erfasse ich, was kann ich damit machen und gibt es eine Alternative dafür? Das heißt, wenn wir, selbst wenn wir mal davon ausgehen, in einer Metropole, in der Innenstadt, in einem Zeitraum von einer Stunde vielleicht 10.000 Handydaten haben, damit kann die Polizei nichts anfangen. Man guckt, fängt jetzt nicht an anzugucken, wer ist eigentlich dahinter? Ist das Meier oder Schulze oder Müller? Wem gehört die? Das macht ja keiner. Das machen sie bei der zweiten Tat das Gleiche, dritte Tat genau das Gleiche. Und dann guckt ein PC zum Beispiel, gibt es Doppelungen? Das heißt, gibt es vielleicht mal zwei Handynummern? dann haben wir eine Spur, da würde man das erste Mal gucken und sagen, wer ist das? Auch da die Argumentation natürlich immer wieder, das kann ja eine anonyme Prepaid-Karte gewesen sein von sonst woher, macht aber nichts, weil das die erste Spur ist. Eventuell habe ich mal später einen Täter, der diese SIM-Karte bei sich hat, oder man nimmt einen auf der frischen Tat fest. Auch dann weiß ich immer noch nicht, wenn er das Handy dabei hat, ist es der Täter. Aber das ist kriminalistische Arbeit, denn zu sagen, wenn er mir erzählt, das Handy habe ich gefunden, das habe ich geschenkt bekommen, sonst was, dann beginnt analoge kriminalistische sozusagen Arbeit im Regelfall und wir haben sonst keine Alternative. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen, jetzt habe ich vielleicht bei diesen vier Taten 40.000 Datensätze erfasst, gucke mir die aber nicht an, dann bin ich genau in der Diskussion, ich habe 39.999 Mal beim Unberechtigten einen Grundrechtseingriff begangen. Ist der aber wirklich so schwerwiegend, dass man darauf verzichten sollte? Jetzt werden mir natürlich einige sagen, ja, das ist so, weil es unverhältnismäßig ist aufgrund der Masse. Aber nochmal, wenn wir keine Alternative dazu haben, ist es in der digitalen Welt wirklich unverhältnismäßig? Und da wage ich dann zu sagen, nein, das wird irgendwann eine Standardmaßnahme sein.
Aber Sie haben ja die Chance, anonym zu ermitteln und zu fahnden, weil das Internet ja auch anonym ist. Ist das für die Polizei ein Vorteil?
Nein, die rechtlichen Grundlagen sind da relativ eindeutig. Wann dürfen wir zum Beispiel mit Legenden ermitteln? Wann dürfen wir nur öffentlich zugänglich Daten erfassen? Natürlich gibt es das bis hin, wir sprachen ganz kurz drüber, der Staatstrojaner, der nach meinem Kenntnisstand, ohne jetzt was zu verraten, noch nie eingesetzt wurde, weil es keinen Beispielsfall dafür gab. Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert, muss ich mal Kritik äußern an uns. Und die Konfiguration, für die er gebaut worden ist, auch eher, naja, sehr speziell ist dann, also das sind Faktoren, wo die Polizei natürlich auch versucht, das Rad immer selbst zu erfinden, weil wir dazu gezwungen werden, weil wir natürlich versuchen müssen, dann hier rechtsstaatlich offen auch zu arbeiten. Und es ist auch so durchaus, dass wir da auch Staatsanwälte haben, die durchaus in der Lage sind, einen Quellcode zu lesen und zu sehen, reinzugucken, was kann das Ding eigentlich wirklich. Aber trotzdem ist es ein unangenehm, vorgeführt zu werden, natürlich, und zu sagen, guck mal, was ihr alles nicht könnt, weil ihr zu mehr oder weniger, ja, zu doof wäre jetzt platt gesagt, aber was, das könnt ihr einfach nicht, weil das Know-how fehlt. Und das ist natürlich sehr unangenehm.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Alles, was Sie erzählen, klingt so ein bisschen so, dass Sie das Know-how nicht haben, aber bemüht sind, um es mal so zu sagen.
Bemüht ist ein guter Begriff dafür. Wir hinken, das ist wahrscheinlich behördenimmanent. Behörden hinken ja so immer eine Dekade ungefähr hinterher, so 10 Jahre. Ich behaupte immer bösartig, wir haben das Trauma der Umstellung von der mechanischen auf elektrische Schreibmaschine gar nicht verarbeitet bisher bei der Polizei.
Da sind Sie noch.
Naja, also wenn man einige Kollegen so hat, ja, aber natürlich wäre das jetzt so platt auch gesagt. Ja. Wir haben schon auch gute Leute, aber natürlich nicht in der Masse. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass damit der Umgang, also mit Tatmittel Internet, mit Telekommunikationsspur, mit der Auswertung, wie sichert man die beweiskräftig, was ermittle ich, was ist, wie aussagekräftig ist das eigentlich, das muss heutzutage, ob Schutzpolizei oder Kriminalpolizei, fast jeder wissen, zumindest in Grundzügen, und da sind wir noch weit von weg.
Rolf Hoffmann aus Großen Asper hat die Nummer 08000 441777 gewählt. Guten Abend, Herr Hoffmann. Wir reden über das Internet und fragen, ist im Internet alles möglich? Wie sieht es mit der Kontrolle aus? Was meinen Sie?
Ja, aber es ist möglich. Ich habe da sogar zwei Befürchtungen oder vielleicht schon Beweise, dass mit diesen Möglichkeiten des Internets, ich will mal vor allen Dingen die Transparenz ansprechen, die sich daraus ergibt, der Einzelne eventuell bedroht ist, also das Individuum, aber auch große Strukturen wie Staaten oder sonstige Regelungswirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftsindividuen. Ich will das an einem ersten will ich an einem Beispiel vielleicht erklären. Seit 20 Jahren weiß ich, dass im Internet in irgendeinem, wie nennt man das, Dossier, irgendwas über mich steht, was also ganz falsch ist. Das ist politisch in irgendeinem Extrem, bin ich da bezichtigt. Und das kann also unmöglich sein. Ich bin also höchstens Ökologe und Friedensvertreter und handle auch danach. Und weil ich aber dann irgendwo etwas erreichen wollte, zum Beispiel bei meinem Abgeordneten, ging das nicht, weil, das musste ich dann feststellen, er 1,5 Jahre mich also nicht akzeptieren konnte, weil er das da gelesen hatte, was da im Internet drüber stand.
Und da steht etwas, was Ihnen heute nicht mehr gefällt?
Na, das hat damals schon nicht gestimmt. Das hat mir damals natürlich nicht gefallen. Aber das ist dann unerheblich, weil Das wurde dann zwar auch irgendwo gelöscht oder nicht mehr vertreten, dann war eine andere kühne Behauptung, die aber in die gleiche Richtung ja. zielten.
Hoffmann, ich verstehe Sie so, dass wir die Frage kurz erörtern müssen. Wenn etwas im Internet steht, da gibt es diesen Satz, Fiete Stegers, das Internet vergisst nichts.
Ja, das ist wohl so.
Ja, stimmt der Satz?
Das Internet kann schon Sachen vergessen, aber es gibt eben unglückliche Fälle, wie vielleicht den Fall des Hörers hier, in dem es sehr, sehr schwer ist, etwas wegzubekommen, weil die Quelle nicht klar ist, wo steht das jetzt und da jemand eben mit Beharrlichkeit so womöglich noch weiter hereinsetzt, weil auch teilweise die Dienste, also die Plattform, auf der so etwas eingestellt worden ist oder die Suchmaschine, über die das gefunden ist, da das Problem des Hörers hier in dem Fall nicht erkennen, gibt ja seit letztem Jahr das Recht auf Vergessen vom EuGH. Da gibt es auch das entsprechende Google-Formular. Das würde ich schon mal sehr schnell ausfüllen, wenn ich der Betroffene hier wäre. Dann wird das geprüft. Und ansonsten die alte Rede ist, versuchen Sie es mit Gegenpropaganda sozusagen. Aha. Also ja. Wenn Sie nicht im Netz aktiv sind, dann steht da womöglich was über Sie unwidersprochen. Also lohnt es sich da vielleicht eine kleine Seite einzurichten, auf der man das richtig stellt und dann irgendwann tatsächlich auch in den Google-Ergebnissen die richtigen Ergebnisse gefunden werden.
Dann müsste ich mit 80 Jahren eben eigentlich und dann auch noch entsprechend Hardware ausgerüstet und genau, alles können. Also das ist das, aber das löst das Problem
das
nicht.
Das löst das Problem,
weil es
ja.
doch genauso, ich nehme mal als Beispiel, es stünde etwas, dass ich Pornografie hätte drin. Dann wird das vielleicht wieder rausgenommen, aber es wird dann mit einem neuen Satz auf einer anderen Stelle das Gleiche behauptet oder das Ähnliche. Mhm. Das heißt, man kann da ja ewig gegen Windmühlen kämpfen. Und das wollte ich jetzt als Zweites nehmen. Wenn das nun einem geschieht, der irgendwo ein politisches Amt hat und dem wird dann einfach irgendetwas angehängt, dann ist der ja weg vom Fenster. Das heißt, man kann mit diesen Unterstellungen dann Strukturen zerstören, also ganze Staatswesen oder Konzerne oder wie auch immer.
Bleiben wir erstmal bei dem, was Sie sagen, Hoffmann, dass man jemanden zerstören kann oder seine Persönlichkeit vernichten kann. Herr Gabsch vom Chaos Computer Club, ist da die Gefahr, dass das Internet dazu dienen kann, jemanden, ich sage es mal in Anführungsstrichen, fertig zu machen?
Naja, jetzt dieses gerade genannte Beispiel, jetzt gehen wir mal von Spitzenpolitikern aus, da ist es eigentlich üblicherweise so, dass man genug gegenteilige Aussagen dann im Internet findet. Die haben relativ, ich würde mal sagen, bei denen ist es meistens relativ einfach, aus so einer Nummer rauszukommen. Viel schlimmer ist es eigentlich für Menschen, die vielleicht das Internet, wie jetzt auch in dem Fall, da gar nicht selbst so unterwegs sind, gar nicht so selbst vertreten sind und dann irgendwie hintenrum irgendetwas hören. Das kann natürlich passieren, dass man dort versucht, Stimmung gegen Menschen zu machen. Und wir beobachten das natürlich auch in der letzten Zeit, diese sogenannten Shitstorms, die irgendwie durchs Internet fegen, die natürlich eine ganz, ganz unschöne Sache sind. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, soziale Netzwerke. Ob die jetzt gut sind oder nicht, das ist auch so eine schwierige Sache, weil durch diese Netzwerke werden solche Aktionen eben getrieben.
Aber kann ich mich irgendwie dagegen wehren? Kann ich sagen, Facebook nimmt das raus? Oder kann ich sagen, irgendeine Instanz, vorhin fiel das Stichwort Google-Formular, passiert da tatsächlich was?
Naja, Google hat ja die Auflage bekommen, Dinge aus der Suche zu entfernen. Die werden tatsächlich nicht wirklich gelöscht, sondern die tauchen dann einfach nur nicht wieder auf. Das heißt, man kann zum Beispiel Suchergebnisse zu seinem Namen entfernen lassen, die man dann eben nicht mehr sehen kann. Es gibt natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Man kann natürlich dann versuchen, auf rechtlicher Ebene Menschen zu finden und ausfindig zu machen, die Dinge verbreiten. Wenn es jetzt um Webseiten geht, die im Internet stehen, die falsche Dinge verbreiten oder behaupten, dann kann man da normalerweise den Betreiber ausfindig machen und die abstellen, wenn er zumindest in einem Staat gibt, wo man einen rechtlichen Einfluss hat.
Ich frage mal die Polizei, Herr Schulz, wie ist es denn? Kann ich eigentlich bei der Polizei Anzeige erstatten, dass ich im Internet beleidigt werde?
Anzeigen können Sie grundsätzlich alles. Die Frage ist natürlich nachher, wie ermittelbar ist das? Wir würden es versuchen, natürlich, gerade wenn man sich beleidigt fühlt. Da gibt es ja auch verschiedenste Paragraphen, die da erfüllt sein könnte. Und wir würden es natürlich versuchen. Und das ist dann der Ermittlungserfolg. Ist es zum Beispiel jemand mit klaren Namen, der einen beleidigt hat? Kann man das verifizieren, wer dahinter steckt? Es gibt auch da Grenzen natürlich, wo man sagt, ja, das sind meinetwegen anonymisiert oder auf Plattformen, mit einem Nickname, wo man nicht rausbekommt, wer dahinter steckt, dann ist man natürlich aufgeschmissen. Das heißt, das Verfahren wird relativ schnell eingestellt, wenn man keine Handhabe hat.
Wir haben aber heute gelernt in den Nachrichten, wenn das wahr ist, was die Person, sagen wir mal, verbrochen hat, in ihrem Polizeiler zu sprechen, und ich setze das ins Netz, dann ist das nicht verwerflich, das darf ich tun. Ist das richtig aus Ihrer Sicht, Herr Schulz?
Es gibt da verschiedenste Paragraphen, wie ich schon sagte. Also ob es jetzt Verleumdung oder üble Nachrede, Beleidigung auf sexueller Basis, Volksverhetzung, das ist ja teilweise fließend. Was nimmt man auch beleidigend wahr?
Naja,
teilweise ist Antragsdelikt, muss man dazu sagen, wo kein öffentliches Interesse besteht. Also man muss schon genau den Einzelfall gucken. Im Zweifelsfall kann man natürlich sich Rechtsbeistand holen. Man kann eine Anzeige machen, man kann auch zivilrechtlich davor gehen. Das ist auch etwas, wenn man das rufschädigend macht, was vielleicht noch keine Straftat ist, aber trotzdem dann zu unterlassen hat. Also ist schon, man hat schon eine ganze Möglichkeit unter der Überschrift, dass das Internet natürlich kein rechtsfreier Raum ist, dass die Gesetze gelten da genauso wie überall, nur die Ermittlung der Täter ist im Regelfall etwas erschwert. Meistens jedenfalls.
Man hat das in letzter Zeit ja auch gesehen, wenn man will, dann kann man Anstrengungen machen will, dann kann man da auch Leute finden. Also gerade die Leute, die bei Facebook im letzten Jahr da hasserfüllte Kommentare losgelassen haben, haben ja in letzter Zeit tatsächlich Besuch von Beamten bekommen.
Mhm. Jan Lüder aus Hamburg, guten Abend, Herr Lüder.
Guten Abend. Ich muss mal überlegen, wie ich das geschickt formuliere. Ich betreibe eine Firma unter 10 Leuten. Wir haben verschiedene Online-Shops. Ist aber alles ein und dieselbe Produktgruppe.
Können Sie uns sagen, ob es sich um Bücher, Blusen, Hosen oder Schuhe handelt? Geht das so weit? Können wir das machen?
Natürlich. Es geht um Sonnenschutz. Alles, was so von innen ans Fenster kommt, Jalousien, Plissés, Lamellen und so weiter.
Ja.
Und wer dann jetzt mit Jan Lüder googelt, der weiß dann auch Bescheid. Also von daher ist es auch dann ziemlich egal.
In diesem Sommer spielt es eh keine Rolle. Insofern folgen wir Ihrem Gedanken.
Ja, wir haben immer gleich bleibenden Umsatz, weil im Winter, man glaubt es kaum, wird ja, wenn die Häuser fertig werden vor Weihnachten, wird ja Sichtschutz benötigt. Und dann
gut, das haben wir jetzt gelernt.
Nimmt man gleich auch das andere. Mhm. So, worauf ich hinaus wollte. Also wir betreiben da verschiedene Online-Shops, auch eben wirklich produktspezifisch. Zum Beispiel geht es in einem nur um Aluminium-Jalousien, einem nur um Holz-Jalousien. Und einer, da geht es nur um Lamellen, diese Senkrecht-Lamellen, die Sie eben aus Büros, Arztpraxen und so weiter kennen. Und dort bieten wir, weil das hauptsächlich gewerbliche Kunden sind mit diesen Lamellen, eben die Zahlung auf Rechnung an. Wir fertigen diese Lamellenvorhänge an und bieten Zahlung auf Rechnung an. Nun gibt es auch immer mehr Privatkunden, die dort bestellen. Und so, was ich jetzt sagen wollte, ist, die Betrugsrate, die ist bei uns in etwa bei 1 Promille. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Aber wenn man dann 5.000 Aufträge abgewickelt hat, dann sind da 5 Betrüger dabei.
Und was heißt Betrug? Heißt das, die zahlen nicht? Oder was heißt in Ihren Augen Betrug?
Ja, Betrug ist da ziemlich einfach definiert. Ich glaube, da der sich damit auskennt bei Ihnen, das ist der Herr Schulz. Es gibt den wahren Kreditbetrug bei solchen Sachen und den Eingehungsbetrug. Und der wahren Kreditbetrug ist erstmal einfach, Sie kaufen irgendwas, nehmen das in Ihr Eigentum oder in Ihren Besitz, wie auch immer, und bezahlen die Rechnung nicht.
Mhm.
Also tanken an der Tankstelle und hauen ab mit dem Auto. Gut. Das ist
Warenbetrug. Betrug. Mhm. Und das andere?
Das andere, der Eingehungsbetrug, das ist, wenn Sie eben wissentlich die Rechnung nicht bezahlen können. Das heißt, Sie haben sowieso schon als Mutter mit 25, mit 3 Kindern, getrennt, lebend, alleinerziehend und so weiter, schreckliche Situation sicherlich, kaufen irgendwas, obwohl Sie ganz genau wissen, dass Sie es nicht bezahlen können. Und wenn ich dann mir eine Schuldenauskunft hole, dazu bin ich dann ja berechtigt, dann sehe ich eben, dass da sämtliche die bekannten großen aufgelistet sind mit einer Rechnung unterm Strich von meinetwegen 5.000 Euro. Und diese ganzen Versandunternehmen, die ja immer mehr in den Hintergrund rücken, weil es eben Amazon und so weiter gibt, also Otto und Neckermann und Bauer und was weiß ich, alle, wie sie heißen, eine unendliche Latte, die können halt ihre Rechnung nicht bezahlen und das wissen die vorher. Und das ist dann eben wohl, soweit ich das jetzt definiere, ein Eingehungsbetrug. Herr Schulz, mag das verbessern.
Wir können mal die Definition sagen, verlassen. Meine Frage, Herr Lüder, was machen Sie denn als Online-Shop-Anbieter? Sind Sie jemand, der sagt, der Online-Shop-Geschäft ist gut oder ich laufe der Gefahr, dass Menschen nicht zahlen, aus welchen Gründen auch immer?
Ein Satz noch, den ich jetzt... Also Ihre Frage. Ja, nee, für mich ist das Internet ein Segen, weil ich verwende natürlich die Ware in ganz Europa. Und diese Möglichkeit, die hätte ich ja gar nicht, wenn ich hier in Hamburg sitze. Wie soll ich da nach Pinneberg bei Madrid liefern? Die Leute erreiche ich ja gar nicht. Die erreiche ich nur übers Internet, ne?
Gut, dann würde ich gerne Herrn Schulz mal fragen, als Deutscher, als Kriminalbeamter in der Runde, was wissen Sie über Zunahme von solchen Fällen, die Herr Lüder beschreibt, dass Menschen zwar im Internet einkaufen, aber dann nicht bezahlen? Nimmt es zu oder ist das eigentlich zu vernachlässigen?
Wir haben ja eben gehört, das ist ein Promillebereich. Ich glaube, das ist das Risiko, was man eingeht, wenn man natürlich einen Laden betreibt. Das haben Sie in analog auch. Da haben Sie vielleicht jemanden, der mit EC-Karte bezahlt, die nicht gedeckt ist oder zurückgebucht wird. Sie haben jemanden, der mit Falschgeld bezahlt. Sie haben Ladendiebstahl. Also haben Sie auch Risiken, die auch in dem Bereich liegen. Wenn man sich die Zahlen der Kriminalstatistik anguckt, sind die relativ wenig aussagekräftig. Das heißt, die sind gerade vorgestellt worden vor 14 Tagen, meine ich. Da sind sie leicht rückgängig, aber wir wissen, das sind ungefähr, wenn man alle zusammenzählt, nur maximal so 300.000 rund. Mhm. Trotzdem wissen wir, das sind ungefähr 90% Dunkelfeld haben. Also wir gehen von dementsprechend im Millionenbereich aus. Viele zeigen das natürlich nicht an. Gerade wir sprachen von eBay, wenn das vielleicht, wenn man 9,90 Euro vorbezahlt hat und merkt plötzlich, den gibt es gar nicht oder es ist eine Hongkong-Adresse oder sonst irgendwas, dann hat man Lehrgeld bezahlt. Das zeigt man im Regelfall bei der Polizei heute gar nicht mehr an und hakt das dann ab. Und so ergeht es natürlich vielen, dass das Risiko insgesamt, sie wissen nie genau, ist die Person real, ist das vielleicht eine gestohlene Identität, das gibt es ja auch mehr und mehr. Das heißt, sie wissen gar nicht, mit wem sie kommunizieren. Die Lieferung ist vielleicht eine Packstation, die auch gehackt ist. Das merkt nicht mal der Originalbesitzer, das zwischenzeitlich dann abgeholt wurde. Also alles, was Sie sich vorstellen können, gibt es auch. Und es gibt auch Täter, die das sehr lukrativ oder intensiv betreiben. Mhm. Und das ist dann das Risiko, was wir haben. Also die Bürger sind schon insgesamt, wenn man so guckt, wenn man die durchaus spricht, empfänglich für Aufklärung. So den Grundschutz, was muss ich eigentlich beachten? Zum Beispiel die eiserne Regel, nie auf Schnäppchen reinfallen und niemals vor Kasse irgendwas zu kaufen. Das sollte man eigentlich beherzigen und dann hat man aber trotzdem das Restrisiko.
Nikolai Prodöhl hat uns geschrieben aus Hamburg und er macht ein neues Kapitel auf. Ich habe den Eindruck, dass man die Inhalte im Internet nicht so kontrollieren kann wie beim Radio oder gar beim Fernsehen. Herr Garbsch vom Chaos Computer Club, gibt es eine Fantasie bei Ihnen, dass man sagt, wenn es um die Inhalte geht, die im Netz stattfinden, dass man da so eine Art Redaktion vorschalten sollte, um zu schützen, was alles ins Netz geht?
Ja, wir haben es tatsächlich gerade schon mal so am Rande angesprochen, das Thema. Und zwar ist der Punkt, man muss filtern, was im Internet irgendwie, was man im Internet an Informationen aufnimmt. Der Vorteil des Internet ist, dass jeder irgendwie Informationen verbreiten kann und dass es eben vielleicht nicht ganz so kontrolliert ist.
Ist das ein Vorteil letztendlich?
Also es kann eben beides sein. Das heißt, ich kann, wenn wir zum Beispiel an die Bereiche denken, Informationen aus Krisengebieten, die wir jetzt vielleicht mitbekommen haben, die wir ungefiltert mitbekommen, wo man teilweise auch politische Prozesse irgendwie beobachten kann, ohne dass die einmal durch irgendwelche Medien gefiltert worden sind, vor allem in Staaten, wo vielleicht die Medien in Staatshand sind und von Staaten sehr stark gelenkt werden, ist das natürlich ein großer Vorteil.
Aber es ist dann ein Nachteil, wenn wir nicht wissen, ob diese Bilder echt sind.
Das ist der Nachteil, genau. Also wir müssen, bei Bildern ist es noch ein anderer Punkt, aber vor allem bei Texten, die irgendwie vermittelt werden, kann es natürlich sein, dass da nicht so viel Wahres dran ist. Und ein anderer Punkt ist, dass auch vor allem so, so irgendwelche Fantasien, die so entstehen, irgendwelche Weltbilder, die so entstehen, dort vermittelt werden können und vielleicht an Menschen irgendwie verfügbar gemacht werden können, die diese Informationen normalerweise nicht bekommen würden. Mhm. Und ich denke, das ist eine der Herausforderungen, die unsere Generation hat, dass wir mit einer ganz anderen Art und Weise mit Informationen umgehen müssen und viel mehr lernen müssen, wie wir Informationen filtern und erfassen.
Heißt das misstrauisch bleiben?
Das gehört auf jeden Fall dazu. Das gehörte eigentlich früher auch dazu, wenn man diese klassischen Medienmodelle hatte, wo vielleicht irgendwie ein Fernsehsender, ein Radiosender, eine Zeitung Medien publiziert. Auch da hätte man jederzeit immer prüfen müssen, inwieweit passt das denn zusammen, inwieweit ist das stimmig. Mhm. Aber diese Entwicklung ist natürlich viel schneller und wir haben viel, viel mehr Informationen zur Verfügung und dieser Wandel ist auch extrem schnell vonstatten gegangen.
Ich frage mal den Journalisten in der Runde, Fietsteger, Sie sind Journalist und ich habe eben gefragt, bräuchte das Internet nicht eine Art Redaktion, wo geguckt wird, was geht raus und was geht nicht raus?
Das Internet hat ja zum Glück schon ganz viele Redaktionen, nämlich die bekannten Mediennamen und die neuen, die vielleicht dazugekommen sind. Und,
aber jeder kann ja sein eigenes.
Jeder kann alles da reinstellen, natürlich. Wir haben quasi die Unmittelbarkeit zum Augenzeugen, das Ungefilterte, was sonst nur jemand hatte, der vor Ort ist. Da kann sich natürlich auch viel Halbwahrheiten, gefühlte Wahrheiten, Gerüchte hereinmischen, sodass man also im Moment doch vielleicht nicht dem Glauben schenken sollte, das habe ich bei Facebook gelesen, sondern immer noch gucken muss, lernen, ob es da noch eine zweite Quelle gibt. Das ist auch was Journalisten erst lernen müssen, obwohl wir jetzt dieses Phänomen natürlich auch nicht erst seit München oder seit Ansbach haben, sondern das gibt es schon seit etlichen Jahren. Aber dadurch, dass dieser Fall München jetzt in Deutschland war, wir da verstärkte Aufmerksamkeit drauf hatten und auch viel mehr deutsche Sachen sich im Social Media dazu abgespielt haben, ist das natürlich viel stärker jetzt noch einmal ins Bewusstsein auch der Nachrichtenredaktionen gerückt.
Grit Hinrichs aus Dömitz. Guten Abend, Frau Hinrichs.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bormann.
Ihre Meinung oder Ihr Gedanke?
Mein Gedanke ist, ich hatte das von Anfang an verfolgt, der Herr Schulz, war der Name richtig? Ja, von der Bundespolizei. Mhm. Der hatte gesagt, also die Polizei hinkt einfach hinterher. Meine Meinung dazu ist, das ist nicht das Verschulden der Polizei. Ich bin fest der Meinung, die Polizei hat genug Kräfte, die das wirklich schaffen könnte, die da wirklich helfen könnte. Ich denke, das ist die Politik, die das ausbremst. Thema Vorratsdatenspeicherung. Ganz ehrlich, meine Meinung ist, wenn ich nichts zu verbergen habe, warum habe ich was dagegen, wenn meine Kinder zum Beispiel Schlagworte im Internet googeln und da guckt da jemand mal rein, könnte da irgendwo was sein. Ich fühle mich sicherer, wenn kontrolliert wird, wenn Videokameras an den U-Bahnhöfen sind, wenn im Internet auch mal geschaut wird, fühle ich mich definitiv sicherer, als wenn die Polizei ausgebremst wird.
Also Sie machen das Thema, Frau Hennig, das Thema auf Freiheit versus Sicherheit. Ja, das ist ja immer die Frage, die sich dann stellt.
Ja, ich bin mir ganz sicher, es geht jetzt, wie auch immer, wie viele Zuhörer da jetzt da sind, es geht mit Sicherheit ein Aufschrei da irgendwo durch, weil viele das eben halt nicht wollen. Aber wenn ich nichts zu verbergen habe, warum soll ich mich da nicht kontrollieren lassen?
Was heißt das, wenn wir das mal so aufs Internet beziehen, Frau Hinrichs? Ja. Was heißt das? Heißt das, Sie sind da völlig, sagen wir mal, Sie geben alles ins Internet, weil Sie denken, ich habe nichts zu befürchten?
Ha, das ist ja der Witz. Also meine Kinder haben im Abstand von 3 Jahren Facharbeiten geschrieben. Der eine über den Dschihad, der andere über den IS. Und ich habe beiden Kindern im Vorfeld gesagt, Leute, wenn wir jetzt hier anfangen, solche Schlagwörter zu googeln, könnte das gut sein, dass man vielleicht von außen dann vielleicht schon mal guckt, ne, was geht da ab? Und bitte verschlüsselt keine Dateien, damit eben halt von außen wirklich reingeguckt werden kann. Warum auch nicht? Ich meine, wir haben ja nichts zu verbergen.
Aber meine das ist Kinder interessant, Frau Hinrichs, das ist interessant. Wen haben Sie denn in Verdacht, wer da reinguckt, wenn Sie Dschihad oder
IS
benutzt?
Naja, ich meine, es gibt ja den BND zum Beispiel, ne?
Und Sie haben das Gefühl, wenn Sie solch ein Wort setzen, kann es sein, dass Menschen von Verfolgungsbehörden auf Sie aufmerksam werden. Herr Schulz, ist das so? Muss man so weit denken?
Ja, es ist schon okay, dass man darüber nachdenkt. Also die Polizei hat diese Möglichkeiten natürlich nicht. Ausschließen kann man nichts, das stimmt.
Der BND darf es gar nicht in Deutschland.
Ja, verboten, aber es gibt natürlich auch andere, die das können. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass aber alles, was wir da eingeben oder was machbar ist, wird auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gemacht.
Aber das Interessante ist doch, was Frau Hennis erzählt, dass sie befürchtet, wenn ich gewisse Reizworte ins Netz setze, mache ich auf mich aufmerksam. Ist das die Folge?
Nein, also wie gesagt, ich muss theoretisch und praktisch, also die Sicherheitsbehörden im Regelfall nicht. Es gibt aber, wir haben es gelernt, dank NSA oder Snowden, es wird durchaus gemacht und es gibt, ich würde nicht mal die Hand jetzt, wie gesagt, für unsere Geheimdienste ins Feuer legen, das, weil ich nicht genau weiß, was man natürlich, man kann es machen, das ist ja die Praxis, oder man kann es theoretisch machen, deswegen kann man es nicht ausschließen, dass es nicht auch gemacht wird. Ne? Das ist der Umkehrschluss.
Herr Gabsch, was meinen Sie vom Chaos Computer Club? Macht man sich, wenn man gewisse Begriffe benutzt, irgendwo verdächtig und jemand wacht auf und guckt mal näher hin, wer ich bin und wie ich ticke?
Mir hat ein Journalist neulich mal eine Geschichte erzählt. Und zwar war irgendwie ein Bekannter von ihm, der auch Journalist war, so um den 9/11 rum in den USA und hat Gebäude fotografiert. Und der ist Jahre später, also es waren 7, 8 Jahre später, irgendwann mal angeschrieben worden, dass man jetzt die Ermittlungen, seine persönliche Überwachung eingestellt hat. Und zwar ist da sowohl das gesamte persönliche Umfeld überwacht worden. An Flughäfen hatten Bekannte von ihm regelmäßig das Problem, dass sie eine etwas eingehendere Untersuchung hatten, weil da der Verdacht da war, der hat Gebäude fotografiert, vielleicht hängt er damit irgendwie zusammen. Vielleicht plant er Terroranschläge. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man da ganz schnell reinrutschen kann.
Aber das heißt doch, es gibt irgendeine Macht im Hintergrund, die wir nicht erkennen und die eventuell uns auf die Spur kommen kann. Ich frage erst nochmal Herrn Gabsch und dann Herrn Schulz.
Also wir haben auf jeden Fall die Geheimdienste dahinter, die in bestimmte Dinge reingucken, wo wir mittlerweile wissen, dass sie sehr detailliert sich manche Informationen anschauen. Und die haben natürlich eine Riesengewalt, vor allem die NSA an Daten, die sie dort sammeln. Und das Problem ist, diese Riesendatenmenge, die dort gesammelt wird, die ist so unfassbar groß, dass die an sich nur Nadeln in, naja, Heuhaufen kann man schon fast nicht mehr sagen. Weil das ist unglaublich, was da für Datenmengen da sind. Das bedeutet aber, dass die selbst relativ schwer überblicken können, was sie da eigentlich tun und wie diese Abfragen aussehen.
Herr Schulz, gibt es so ein Gespenst im Hintergrund, wie das unsere Hörerin so vermutet hat, dann greifen die auf mich zu?
Ich kann mich da nur wiederholen. Alles, was denkbar ist, kann auch gemacht werden. Und es ist ja noch ganz einfacher. Sie brauchen bloß 1, 2 Suchabfragen zu machen. Und da hat die Hörerin ja durchaus recht per Algorithmus. Ich merke es daran zum Beispiel ganz praktikabel. Wenn meine Frau das Benutzerkonto sozusagen nicht wechselt, kriege ich plötzlich beim Browser nur noch Werbung für Pferdedecken. Als Beispiel, weil sie natürlich sich umgeguckt hat in ihrem Bereich.
Und eine Pferdedecke kaufen wollte.
Und ich mich dann, wo ich dann genau weiß, aha. Und von daher, das ist technisch ganz leicht. Und man kann es heutzutage nicht ausschließen. Was ich sagen kann, dass die Polizei es nicht kann und nicht darf und auch nicht macht.
Wo ist zum Schluss dieser Sendung, müssen wir eine Frage noch erörtern, Herr Gabsch vom Chaos Computer Club. Wo ist für Sie die Grenze zwischen Kontrolle und Zensur? Oder ist das verwaschen?
Ich würde vielleicht noch eine kleine Sache zu diesem Begriff sagen. Ich habe nichts zu verbergen, diese Aussage, die immer wieder überall aufpoppt. Da muss man ganz vorsichtig sein, weil man vielleicht gar nicht weiß, was man überhaupt zu verbergen hat. Wenn man jetzt so ein bisschen in der Geschichte zurückguckt, gab es damals zum Beispiel in Amsterdam dieses Bevölkerungsregister, dieses Bevölkerungsregister, wo auf einem hochmodernen Lochkartensystem sehr viele Informationen, zum Beispiel auch Religion und so weiter, gesammelt wurden. Es ging dort um die Stadt Amsterdam, weil sie das Problem mit einem enormen Wachstum hatten. Der Vorteil war, dass man über dieses System regeln konnte, wie zum Beispiel Wareneinkäufe und Warenflüsse funktionieren. Das, was dann passiert ist, dass 1940 die Nazis da einmarschiert sind und innerhalb von wenigen Tagen in der Lage waren, alle Juden zu deportieren.
Ganz schnell zum Schluss, weil uns läuft die Zeit etwas gegen die Nachrichten. Yep. An Sie, Herr Gabsch, wo ist für Sie die zwischen Zensur und Kontrolle, wo ist die Grenze da für Sie?
Die Grenze ist da, wo es eine massenhafte Überwachung ist und wo einfach dieser Bereich der Unschuldsvermutung, die wir eigentlich seit Ewigkeiten haben und auch weiterhin haben sollten, verwischt und wir nicht mehr die unschuldigen Menschen sind, sondern die Bürger, die potenziell Straftäter sind.
Herr Schulz, als Kriminalbeamter, wo ist für Sie die Grenze?
Wir haben Straftaten zu erforschen und Gefahren abzuwehren. Das heißt, wenn wir hier tätig werden müssen zum Beispiel, weil hier Anleitungen für Bomben bauen oder Waffen zu kaufen sind, muss man natürlich versuchen, oder Kinderpornografie zum Beispiel, versuchen zu gucken, wer ist dahinter. Also die Seite nach Möglichkeit dann vom Netz zu nehmen oder löschen zu lassen, das funktioniert auch. Aber auch da, spätestens wenn ich nicht weiß, wer das ist oder wer da im Ausland ist zum Beispiel, dann wird es schon schwierig. Und wie gesagt, das ist aber unser gesetzlicher Auftrag und hat nichts mit Zensur zu tun.
Als Journalist frage ich Fiete Stegers, gibt es für Sie die Grenze zwischen Kontrolle und Zensur?
Gibt es auf jeden Fall. Also Zensur ist was, die Frage ist, wird etwas nachträglich überprüft, werden nachträglich Sachen gemacht oder werden gleich von vornherein viele Sachen gespeichert und Sachen prophylaktisch gemacht? Wir können ja auch im Auto Drogen transportieren, trotzdem kontrollieren wir nicht jedes Auto und gucken da rein, was auf der Straße fährt.
Vielen Dank an die Runde, vielen Dank all denen, die angerufen haben und die uns eine Mail geschickt haben. Wir haben über das Internet heute Abend geredet und haben gefragt, ist im Internet alles möglich? Und ich bin sicher, morgen schalten Sie Ihren Rechner wieder ein und klicken und sind im Internet. Aber vielleicht mit einer Prise Misstrauen und überlegen sich, was Sie denn im Internet machen. Und ich sage Ihnen gleich, was wir morgen machen. Vorher noch die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lienert. Morgen um 21.05 Uhr gibt es keine Redezeit, denn es ist Freitag und Freitag sind die Kollegen von Logo dran. Sie haben morgen das Thema Starkregen. Ist das eine Folge des Klimawandels oder nicht? Der sogenannte Starkregen. Das morgen um 21.05 Uhr in Logo. Die Redezeit ist am Dienstag dann wieder um 21.05 Uhr für Sie da. Ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Andreas Bormann. Bis dann. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.